Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Keine weiteren Reaktoren zu Temelin, kein Ausbau des Atomkraftwerks in der Tschechischen Republik. Meine Kollegin Maike sprach mit Karel Polanecki, Energieexperte und Anti-Atom-Aktivist. Wahlen in Ungarn, Interview mit Magdalena Maschowski über diese weit nach rechts führenden Wahlen. Das Interview führte meine Kollegin Maria. Doch wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ukraine. Referendum im Gespräch. Der ukrainische Übergangspräsident Turchinow hat ein Referendum über eine mögliche Föderalisierung der Ukraine nicht ausgeschlossen. Die Abstimmung könne zusammen mit der Präsidentschaftswahl am 25. Mai stattfinden. Die bewaffneten separatistischen Gruppen in mehreren ostukrainischen Städten fordern unter anderem ein solches Referendum. Offensichtlich will Turchinow ihnen den Wind aus den Segeln nehmen. Er sagte gestern in Kiew: Ich bin überzeugt, dass die klare Mehrheit der Ukrainer für eine unteilbare, unabhängige und demokratische Ukraine stimmen würde. Moskau forderte umgehend mehr Informationen über das von Turchinow angedeutete Referendum. Es sei im Interesse Russlands, dass die Ukraine als Ganzes erhalten bleibe, sagte Außenminister Lavrov.
EU-Außenminister erweitern Sanktionsliste gegen Russland. Darauf einigten sich die Außenministerinnen bei ihrem gestrigen Treffen in Luxemburg. Sie werfen dem Kreml die Unterstützung bewaffneter Separatisten in der Ukraine vor. Außerdem beschlossen sie die Streichung fast sämtlicher Zölle für Waren aus der Ukraine sowie eine milliardenschwere Finanzhilfe. Im Gegenzug forderten sie von der ukrainischen Übergangsregierung die Einleitung politischer und wirtschaftlicher Reformen. Die Außenminister behalten sich wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland vor, wollen jedoch die Ergebnisse der für Donnerstag geplanten Gespräche in Genf abwarten, bei denen sich Vertreterinnen Russlands, der Ukraine, der EU und der USA treffen sollen. Unterdessen sieht der Iran im Ukraine-Konflikt eine Chance, seine wirtschaftliche Stellung zu verbessern. Laut dem iranischen Industrieminister Nemazadeh könnte der Iran ein neuer Gaslieferant für Europa werden. Voraussetzung seien eine Lockerung der Sanktionen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Europa vergangene Woche mit Engpässen bei den Gaslieferungen gedroht.
Amnesty International fordert europäische Intervention in Zentralafrika. Angesichts des EU-Außenministertreffens forderte die Menschenrechtsorganisation eine gut ausgerüstete und mit robustem Mandat ausgestattete Mission in der Zentralafrikanischen Republik. Die EU solle für einen effektiven Schutz der Zivilbevölkerung sorgen und den Wiederaufbau von staatlichen Strukturen vorantreiben. Amnesty beklagt, Hunderttausende zentralafrikanische Muslime seien auf der Flucht vor ethnischen Säuberungen. Täglich griffen Milizen die Zivilbevölkerung und Menschenrechtsbeobachter an. Auf die Frage, inwiefern die EU als Akteur in der Zentralafrikanischen Republik nicht vor allem ihre eigene Agenda verfolge, sagte Amnesty-Sprecherin Katharine Derderian gegenüber Radio Dreieckland:
In so einer Situation hat natürlich jede Partei ihre eigenen Interessen. Aber Amnesty glaubt an die weitreichenden Bekenntnisse der EU zu Menschenrechten und zum Schutz der Zivilbevölkerung. Daher glauben wir, dass die EU diese Rolle spielen muss. Nicht nur als EU-Militärmacht, sondern auch um andere Friedenstruppen zu unterstützen und Gerechtigkeit und Menschenrechte zu fördern.
Ägypten. Ex-Militärchef will Präsident werden. Gestern reichte der frühere Militärchef Abdel Fattah al-Sisi die notwendigen Dokumente bei der Wahlkommission ein. Damit machte er seine Kandidatur 6 Wochen vor den Präsidentschaftswahlen offiziell. Al-Sisi ist ein Mann der alten Garde. Unter dem Diktator Mubarak war er unter anderem Chef des Militärgeheimdienstes. Auch beim Sturz des gewählten islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi 2013 und der Verfolgung der Muslimbrüderschaft spielte er eine entscheidende Rolle. Unterdessen wachsen in Ägypten die Proteste gegen die de facto Herrschaft des Militärs. Am Wochenende demonstrierten einige hundert Menschen in Kairo illegal gegen die Militärherrschaft und für eine Freilassung von politischen Gefangenen. Nach dem repressiven Versammlungsgesetz vom November 2013 müssen Demonstrationen vom Innenminister genehmigt werden.
Jeder fünfte Lastwagen in Europa fährt ohne Fracht. Das geht aus einer Studie der EU-Kommission hervor. Damit ergibt sich ein gewaltiger, unnötiger Schadstoffausstoß. Schuld daran sind nach Auffassung der Kommission nationale Regelungen, die ausländischen Speditionen bestimmte Beschränkungen auferlegen. Das Europaparlament hat bereits eine Aufhebung dieser Beschränkungen gefordert. Die Kommission prüft jedoch noch, inwiefern eine vollständige Liberalisierung des Güterverkehrs Sozialdumping begünstigte. In Europa werden fast 3/4 des Warenverkehrs über die Straße abgewickelt.
Verfassungsgericht prüft Informationspflicht über Rüstungsexporte. Das Bundesverfassungsgericht prüft heute, inwieweit die Bundesregierung das Parlament über geplante Rüstungsexporte informieren muss. Geklagt hatten die Grünen Abgeordneten Katja Keul, Claudia Roth und Hans-Christian Ströbele. Sie sehen ein hohes öffentliches Interesse an der Genehmigung von Rüstungsexporten. Bisher entscheidet der Bundessicherheitsrat über die Genehmigung, ein geheimtagendes Gremium aus Kanzlerin und einigen Ministern. Lediglich einmal im Jahr legt der Bundessicherheitsrat einen Rüstungsexportbericht vor. Die Bundesregierung pocht auf die Zuständigkeit der Exekutive. Die Geheimhaltung geplanter Waffendeals sei aus außenpolitischen und wirtschaftlichen Gründen von großer Bedeutung. Ströbele moniert hingegen, dass das Parlament nicht in der Lage sei, seine Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wird in rund 3 Monaten erwartet. Hintergrund ist das umstrittene Geschäft mit Kampfpanzern, die nach Saudi-Arabien geliefert werden sollten. Nach Informationen vom Wochenende will Bundeswirtschaftsminister Gabriel das Milliardengeschäft nun verhindern.
Nous avons rencontré des êtres curieux qui nous ont raconté mille histoires. Il y avait là paraissant comme par miracle sous nos yeux des petits lutins, des enfants, aux destins tristes ou joyeux, des histoires à dormir debout, plutôt des histoires de gamins. On a rêvé, puis au bout du compte, on s'est senti si bien. Dans la vraie vie, tout est si gris, tout est si froid, tout est si pas joli.
Temelin ist das größte Atomkraftwerk in der Tschechischen Republik. Nahe der österreichischen und der deutschen Grenze stehen bereits 2 Blöcke. Das Kraftwerk wurde in den 80ern geplant, in den 90ern gebaut. Um 2000 rum begann dann der Druck, das Kraftwerk um 2 weitere Blöcke zu vergrößern. Die Pläne dafür gibt es seit nunmehr 3 Jahren. Vergangenen Donnerstag jedoch stoppte der Betreiber CEZ das geplante Projekt, da das Angebot nicht wirtschaftlich war. Meine Kollegin Maike sprach mit Karel Polanecki, Energieexperte und Anti-Atom-Aktivist.
There was different estimates how many it would take to build Temelin and also there are different estimates how much it costs to.
Es gab verschiedene Schätzungen, wie viel das Projekt kosten würde und auch wie viel es kosten würde, das Angebot abzulehnen. Wir können nur sagen, dass wir verschiedene Erfahrungen mit Preisen von Unternehmen haben, die an einem Preisangebot beteiligt waren. Aber es ist nicht klar. Zum Beispiel ist es für uns fast unmöglich, für den russischen Unternehmensverband eine Schätzung abzugeben, weil der bisher in der Europäischen Union keine Reaktoren gebaut hat. Da können wir also nur aufgrund eines ungarisch-russischen Vertrags schätzen, der im Februar unterzeichnet wurde. Aufgrund dessen wissen wir, dass sie etwa 80% der neuen Reaktoren finanzieren würden. Einigen Schätzungen nach kostet ein Reaktor etwa 6 Milliarden Euro. Die Ablehnung des Angebots kostet schätzungsweise mehrere Millionen. Es ist verständlicherweise schwierig, diese Zahlen zu prüfen.
Was ist die Rolle von Russland und Ungarn in diesem Projekt?
The role of these states in this project.
In Hungary, it's attempt for.
In Ungarn gibt es eine neue Organisation, mit denen hat der Staat eine Vereinbarung getroffen. Die Regierungen richten also einen neuen, komplett staatlichen Energieversorger ein. Und dieses Unternehmen investiert in die neuen Reaktoren. Das ist in der Tschechischen Republik noch nicht der Fall, Aber in der nächsten Zeit wird die Regierung sicher Vorschläge in diese Richtung absegnen. Der tschechische Energieversorger ČEZ ist zu 70% staatlich. Der Staat hat also die Mehrheit. Aber sie haben nur begrenzte Möglichkeiten bei Entscheidungen wegen der Minderheitsaktionärin. Die ziehen nämlich, wenn sie die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens in Gefahr wähnen, immer vor Gericht. Es gibt ähnlich wie in Ungarn in der Tschechischen Republik einen Vorschlag in diese Richtung. Darüber müssen das Ministerium für Industrie und die Regierung aber noch verhandeln.
Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen letztes Jahr gab es die Hoffnung, dass die Sozialdemokraten Temelin stoppen würden. Das ist nicht der Fall, richtig?
The building of Temelin, but this is not the case, isn't it?
Before election, I think the main issue there was that final consumers will not.
Vor den Wahlen war das größte Thema, dass die Endverbraucherinnen keine höheren Strompreise für die Unterstützung der Baupläne bei Atomkraftwerken Temelin zahlen sollen. Das war das Konzept von ČEZ, die mit der Unterstützung verschiedener Investoren gerechnet hatten. Dieses Konzept ging nicht auf. Unter den Sozialdemokraten gab es viele, die das Projekt anders angehen wollen, weil es natürlich Strom für einige lokale Fabriken und die Industrie bedeutet. Wir sind sicher, dass die Sozialdemokraten einen Weg finden werden, um Temelin zurück auf den Verhandlungstisch zu bekommen.
Several factories and industry and well, we are sure that Social Democrats will try to come with some concept how to put Temelin back to the conditions.
Ich würde gern wissen, wie genau die Finanzierung aussieht. Du sprachst schon von den verschiedenen Aktionärinnen und Aktionären von Ungarn, von Russland. Von welchen verschiedenen Seiten kommen die Gelder?
Financiation coming from which are the different sides?
Project like Temelin will be generally funded by some loan and partly from cash which.
Projekte wie Temelin werden normalerweise Anleihen finanziert, teilweise auch von ein wenig Cash auf der Bank. Es ist schwierig, die Finanzierung für so etwas zuzusichern, denn da muss erst einmal mit Banken verhandelt werden und so weiter. Ich glaube, jetzt steht erst einmal die Wirtschaftlichkeit des Projekts im Fokus. Denn als ČEZ die Verhandlungen vor allem mit den Banken und seinen Aktionärinnen und Aktionären aufnahm, war es schwierig, jemanden wahrzunehmen, der in ein Projekt mit einer langsamen Wirtschaftlichkeit investiert.
Wir haben in Sachen Atomkraft schon von einem Wissensaustausch, zum Beispiel zwischen Deutschland und Brasilien oder Indien, gehört. Gibt es das innerhalb der EU auch in diesem Fall?
In the EU or worldwide in this case?
I'm not sure. I think the exchange of knowledge is not very large between.
Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wissensaustausch zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik derzeit besonders populär ist. Die tschechische Energieindustrie ist sehr konservativ und sehr skeptisch gegenüber der deutschen Energiewende und es ist sehr schwierig, bei den Energieexpertinnen und Experten jemanden zu finden, der oder die progressive Ideen hat und sich mit Erneuerbarem gut auskennt. Ich glaube, in diesem spezifischen Fall ist nicht viel Austausch da.
Da das bestehende Atomkraftwerk so nah an der Grenze zu Österreich und Deutschland ist, gibt es viel Widerstand aus diesen Ländern?
A lot of resistance from these countries?
In den 90ern und zu Beginn des Jahrhunderts kam tatsächlich aus Österreich großer Widerstand gegen die beiden geplanten Blocks in Temelin. Jetzt gab es von allen drei Seiten, zusammen mit Deutschland, eine Einschätzung der grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die Umwelt. Es gab also eine formale Stellungnahme. Und da das Projekt in der Vorbereitungsphase gestoppt wurde, gab es keine Möglichkeit und keinen Bedarf an sichtbaren Aktionen.
Preparation phase, so there was no possibility or no need to come with some visible actions.
And what are your? Was sind eure konkreten Widerstandsaktionen?
Of resistance.
It was still in the phase of preparation.
Ja, wir befinden uns in der Vorbereitungsphase. Deshalb diskutieren wir immer und überall die Frage der Energieversorgung, bevor es zu offenem Protest bei konkreten Bauvorbereitungen kommt. Aber derzeit sieht es danach aus, dass das Projekt schon in der Vorbereitungsphase gestoppt wird. Bis jetzt.
Noch etwas?
So we hope that
Wir hoffen, dass die Tschechische Republik sich kommender Generationen wegen auf anderen Energiestrategien als die Atomkraftwerke fokussiert.
Das angekündigte Interview zu den Wahlen in Ungarn mit Magdalena Mazowski. Das Interview führte meine Kollegin Maria.
Am Sonntag waren Wahlen in Ungarn und die Fidesz kam auf 45% ungefähr, haben ein bisschen was eingebüßt, aber kann man sagen, dass der Orban doch wieder gewonnen hat und die Jobbik, die Rechtsradikale, kam auf 20%. Magdalena, wie wurden solche Ergebnisse in der kritischen Öffentlichkeit aufgenommen?
Also das Bündnis Regierungswechsel ist momentan in sich zusammengebrochen. Also ich meine so, dass jeder sich überlegt, was man besser machen kann, wie man das überhaupt überleben kann und so. Ich weiß, das war schon auch vor den Wahlen immer wieder zu hören, wenn Orban gewinnt, dann gehen wir. Und das heißt, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, wenn Orban gewinnt, dann gehe ich. Und ich bin mir sicher, dass eine große Auswanderungswelle wieder bevorsteht.
Wie würdest du denn einschätzen, was von der Fidesz noch zu erwarten ist? Befürchtest du eine autoritärere Entwicklung oder hat Orban sozusagen eh schon alles erreicht, was er wollte?
Ich bin mir sicher, dass es noch weitergehen wird. Die autoritären Tendenzen werden noch mehr zunehmen. Jede kritische Stimme wird wahrscheinlich im Keime erstickt. Also das ist meine Befürchtung.
Die Jobbik kam ja auf ca. 21%. Wäre da eine Radikalisierung zu befürchten durch den größeren Einfluss oder können Sie da größeren Einfluss jetzt gewinnen?
Auf jeden Fall, denn alles, was revolutionär ist, wird national-revolutionär aufgefasst. Also diese, sagen wir mal, linke revolutionäre Kraft, die man nach 68 in Deutschland und in Europa beobachten konnte, das alles kommt jetzt teilweise mit linken Slogans, aber von rechts. Und wie eine Soziologin zum Beispiel vor einiger Zeit formuliert hat, die beste Exportware aus Ungarn ist zurzeit der Nationalismus.
Und die waren jetzt seit 4 Jahren schon bereits im Parlament. Damals hat man sich deren Erfolg auch mit Protestwählern erklärt. Würdest du sagen, dass es noch immer so ist, dass Leute sie aus Protest oder aus wirtschaftlich schwierigen Bedingungen heraus als Reaktion wählen? Oder haben sie mittlerweile eine überzeugte rechtsradikale Stammwählerschaft?
Eben nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist wirklich zu beobachten, dass diejenigen, die rechts sind, so äußerst rechts und diese rechte auch Ideologie verkörpern, die sind überhaupt nicht die Ärmsten, sondern die sind eher wohlhabend. Und da spielt sicherlich auch die Angst vor dem Abrutschen eine Rolle. Also diese paranoide Vorstellungen. Aber das sind durchaus gebildete Leute, zum Beispiel von der Universität. An der Elter-Universität ist Jobbik sehr stark vertreten und in der gutbürgerlichen Intelligenz auch. Also es gibt eine starke, massive völkische Intelligenz.
Kannst du noch zu den Erwartungen was sagen, also wie das Verhältnis zu Minderheiten entwickelt wird?
In Ungarn ist es sehr, sehr kritisch. Aber ich muss noch mal sagen, die Minderheiten sind von der Mehrheit konstruiert. Also es sind nicht unbedingt diejenigen mit irgendwelchen Stereotypen beschimpft, die unbedingt auch zu einer Minderheit gehören. Ich kann das am besten an meinem Beispiel darstellen. Ich werde sehr oft antisemitisch angegriffen, obwohl ich keine Jüdin bin. Es ist ein Problem der Antisemiten und es ist ein Problem der Antiziganisten. Obwohl diejenigen, die antiziganistisch beschimpft werden, natürlich vor allem Roma sind, aber es können auch andere antiziganistisch beschimpft werden. Gut, wie das jetzt weitergeht, ist, ich sehe das sehr, sehr kritisch und vor allem sehe ich das deswegen so kritisch, weil schon jetzt spricht man vom stillen Völkermord im Zusammenhang mit dem, also im Zusammenhang mit dem Antiziganismus und der Antiziganismus muss natürlich strukturell verstanden werden. Es richtet sich auch, also dieser Hass, der antiziganistische Hass richtet sich auch gegen Arme und Obdachlose. Die werden zum Beispiel aus dem Stadtbild einfach vertrieben. Gefängnisse werden ausgebaut. Die Sozialarbeit oder Sozialleistungen werden an kommunale Sozialarbeit gebunden, verknüpft. Und wer die Sozialarbeit nicht verrichten kann, der fällt auch aus dem sozialen Netz raus. Sozialhilfe wird auch zum Beispiel daran geknüpft, ob es im Haus, ob der Kühlschrank in Ordnung ist, ob der Hof in Ordnung ist, ob die Wohnung sauber ist, wie das Kind gekleidet ist, ob das Kind regelmäßig in die Schule geht. Aber da sind die Roma und auch zum Teil die Armen solchen Schikanen ausgesetzt, dass man da überhaupt nicht von einer Objektivität sprechen kann, sondern diese Menschen werden regelrecht schikaniert. Schon jetzt hungern Hunderttausende Kinder, hunderttausende Familien hungern. Die Sterblichkeitsrate hat sich erhöht und eine humanitäre Katastrophe droht oder ist schon im Gange. Man spricht vom stillen Völkermord genau deshalb, weil viele von diesen Menschen abgeschrieben sind. Ein Drittel der Gesellschaft ist eigentlich abgeschrieben. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 4 Jahren umstrukturiert. Strukturell wurde die Gesellschaft umgebildet. Etwa 500.000 sind durch die neuen Staatsbürgerschaften dazugekommen. 500.000, ungefähr genauso viele, sind aus dem sozialen Netz gefallen und etwa genauso viele haben das Land verlassen.
Wenn man sich eben diese Entwicklung vor Augen hält, müsste man doch eigentlich denken, dass sich daraus Protest oder zumindest, dass das den Leuten selbst klar wird. Wie kannst du dir erklären, dass Fidesz trotz dieser Politik wiedergewählt wird?
Erstens muss man sagen, dass oppositionelle Kräfte, die demokratischer denken, deswegen auch nicht so richtig zusammenfinden, weil die Medienlandschaft total gleichgeschaltet ist. Oppositionelle Medien, die zwei, sind vor allem in Budapest zu finden. Oder halt ein Internetfernsehen oder, Entschuldigung, ein Kabelfernsehen, ATV. Aber dafür muss man extra zahlen. Die Ärmeren können sich das nicht leisten. Das Internet ist zwar frei, aber die Gebiete, die arme sind, die sind überhaupt nicht ans Netz angeschlossen oder sie können sich das nicht leisten, einen Internetzugang. Die haben nicht einmal Telefone. Insofern ist auch der Informationsfluss nicht gegeben. Die Verteilung von Straßenplakaten ist in den Händen von Fidesz-Leuten. Also es ist strukturell wirklich alles gleichgeschaltet. Und hinzu kommt, dass auch in der Opposition sehr, sehr viele oder die meisten, muss ich sagen, ebenfalls national oder ethnonational denken, woraus der Antiziganismus oder auch der Antisemitismus entspringen oder entstehen. Der Antizionismus und dieser antikapitalistische Antisemitismus oder halt dieser regressive Antikapitalismus ist bei den Linken in Anführungszeichen sehr, sehr stark.
Was müsste sich deiner Meinung nach in der Opposition ändern?
Also eine Erneuerung kann nur, oder verspreche ich mir nur davon, wenn die demokratischere Seite irgendwie merkt, dass sie etwas falsch gemacht hat, dass sie sich vollkommen erneuern muss. Es gibt schon Stimmen dafür, die sagen, wir, also die Opposition müssen uns vollkommen erneuern. Aber ich glaube, die Suche nach diesem neuen Weg ist noch absolut unsicher. Ich sehe überhaupt keine wegweisenden Meinungen.
Was können denn engagierte Personen und die kritische Öffentlichkeit aus dem Ausland aus tun?
Also ich schlage immer vor, sehr, sehr hellhörig zu sein. Der Begriff Antifaschismus zum Beispiel muss immer klar definiert werden, wie versteht man das in Ungarn, weil dieser Antisemitismus von links sehr, sehr stark ist. Und das andere ist vielleicht tatsächlich eine Unterstützung von Seiten der Europäischen Union. Einfach mal auch ein bisschen Druck ausüben und irgendwelche Projekte, die Demokratie fördern. Aber ganz massiv, weil es absolut zu spät ist schon. Das hätte viel früher anfangen sollen. Und was Demokratie heißt, was universale Menschenrechte heißen und so weiter. Also das sind sehr, sehr wichtig. Es gibt überhaupt, also ich weiß nicht, ob es solche Projekte in Ungarn überhaupt gibt. Und unter Demokratie wird was anderes verstanden, nämlich Ethnonationalismus und diese völkische Ideologie. Man meint, dass das Demokratie, dass das gleich sei mit der Demokratie.
Soweit das Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Magdalena Maschowski über die Wahlen in Ungarn. Und wir beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland nähern uns schon allmählich mit Riesenschritten dem Ende der Sendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.